ein Glas.
Moin und willkommen zur 79. Folge des besten Podcasts von Radebeul Ost, das wir so sagen können, weil es der einzige ist, der mir bekannt ist, auf ein Glas. Heute mit Sascha Stiegler von der worldwide famous Elias Boulanger. Was das ist und warum das was mit Brot zu tun hat, werden einige wissen. Der Rest wird's erfahren. Neben Sascha im Studio
sitzen ein paar Flaschen.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Flaschen. Die eine Flasche heißt Matthias, ist der Gräfe aus Radebeul, wo wir wieder zu Gast sind. Die andere heißt Ulrich van Stiprian, der Mann, der den Blödsinn rauszuschneiden hat. Und dann haben wir noch ein Gutedel, 1 Kilometer, 908, also 2, 4, 5, 4. Was das ist, werden wir noch sehen. Und einen vom Bäcker mitgebrachten Koch, nämlich ein Spätburgunder 2013 vom Kaiserstuhl. Und uns bewegt heute die Frage, die ich bei der Pressekonferenz zur Eröffnung des Ladens von Elias Boulanger an der Dreikönigskirche in Dresden gestellt habe. Brot und Wein, könnte das fein sein? Denn es geht um ganz besonderes Brot und deswegen bist du hier und wir reden und trinken über Wein. Nee, wir reden über Wein und trinken den Wein und essen das Brot. Moin Sascha, willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Ganz am Anfang müssen wir immer ein bisschen versuchen, die Leute draußen an den Lautsprechern, ich liebe diese Formulierung, ja, die so aus der Zeit vor 100 Jahren kam, als das Radio aufkam, so ein bisschen mit ins Boot zu holen, weil Matthias und ich, wir kennen dich natürlich, etliche Leute, die im Wein und Fein zu Gast sind oder in der einzigartigen WhatsApp-Bestellgruppe mitmachen, kennen dich und das Brot auch, aber die weltweiten Zuhörer natürlich nicht. Sag mal, wer du bist und warum du mit Brot zu tun hast, was französisch klingt, aber aus Spanien kommt.
Ja, also, hallo, Sascha Stiegler. Ich mache langzeitfermentiertes Weizensauerteigbrot.
Das, was da so Lärm zwischendurch macht, ist Matthias Gräfe, der einen Gutedel,
vielen Dank,
zugänglich macht.
Denn gutedel und hilfreich sei das Brot.
Genau. Lang fermentiertes Brot machst du.
Genau.
Was heißt das?
Also Ziel ist es, ein Brot herzustellen, wie es unsere Vorfahren schon gemacht haben, ohne die Industrialisierung. Und zwar vom Anbau des Urgetreides über das Mahlen des Getreides bis hin zum endgültigen Produkt, alles in einer Hand zu haben. Und das in der Masse so zu machen, wie es vor Jahrhunderten schon gemacht worden ist. Also das bedeutet, dass wir auch nur Urkornsorten anbauen. Und der Anbau wird dann wechselwirtschaftlich betrieben. Das heißt, ohne Zuhilfenahme von irgendwelchen Chemikalien, keinerlei Herbizid, keinerlei Manipulation. Wir bauen 3 Jahre die jeweilige Sorte an. Im 4. wird rekultiviert mit Kichererbsen und Linsen. Es wird also völlig natürlich dem Erdboden wieder Stickstoff zugeführt. Also keinerlei Monokultur, wie das bisweilen üblich ist.
Du wirst es öfter erleben, dass ich dich unterbrechen muss, weil es rattert immer das Hirn. Was sind die Fremdworte, selbst wenn sie deutsch sind? Urkorn, das hat jetzt nichts mit meiner Apple-Uhr zu tun, sondern dem fehlt ein Haar. Was ist ein Urkorn?
Also wir haben auf der Welt verschiedenste Urkornsorten. Kamut zum Beispiel, Einkorn. Einkorn ist so das Korn, was dafür verantwortlich gemacht wird. Also für unsere Zivilisation, den Aufbau unserer Zivilisation. Und da gibt's viele, viele mehr unter unserem Korn. Das nennt sich Shesha. Das ist ein uraltes römisches Korn, ein paar tausend Jahre alt. Das ist ein Weichweizen. Und das sind Kornsorten, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts noch angebaut wurden. Und dann fingen wir an, daran zu forschen und neue Kornsorten zu entwickeln, die dann seitdem zu großen Teil angebaut worden.
Shesha kommt mir spanisch vor.
Ja, ist aber römisch.
Es
ist
ja aber geschrieben Xaixa.
Exakt. Wird auf und Mallorca und Ibiza fast hauptsächlich angebaut. Ist eine Kornsorte, die braucht Sonne satt. Also wir könnten die auch hier anbauen, aber würden bei weitem nicht den Ertrag kriegen, ja, den wir dort bekommen.
Und die wächst elendig lange, ne? 9 Monate habe ich gelesen.
Exakt. Ist auch eine große Kornähre, wie das für Urkorn üblich ist. Also in 100 Jahren können wir sie vielleicht auch in Deutschland anbauen, sind wir überlegen, wenn das mit der Wärme so weitergeht.
Und auf Mallorca nicht mehr, weil...
Ja, das stimmt.
Die Insel geflutet ist, genau.
Ja. Die Kornsorte wird dort seit knapp 2500 Jahren angebaut. Und vor knapp 20 Jahren hat ein Bauer sich Gedanken darüber gemacht, was eigentlich mit der Kornsorte zu dem Zeitpunkt gemacht wurde. Und zwar haben die Schweine verfüttert. Und er hat sich dann besonders, seine Urgroßeltern immer von dem Brot geschwärmt haben, was aus diesem Korn gemacht wurde oder aus dem Mehl, was aus dem Korn gewonnen wurde. Und hat sich daran gemacht, das wieder sauber zu rekultivieren mit sehr großem Erfolg. Das ist ein Weichweizen, den die Römer damals, als sie Spanien besetzt hielten, angefangen haben anzubauen in der Region. Und seitdem wird er da angebaut.
Eins muss ich ganz schnell noch sagen. Weichweizen ist das, was wir in Deutschland hauptsächlich aber auch kennen. Hartweizen ist eher so ein süditalienisches Ding.
Ja, genau. Also Nudeln meistens Hartweizen.
Gut. Matthias, was hast du uns eingeschenkt, dass wir hier nicht so verduschen?
Ach, mir fallen schon wieder so viele schöne Sachen dazu ein. Ja, wie schon angesprochen, gut, edel und hilfreich sei der Mensch. Du hast von alten Getreidesorten gesprochen. Wenn wir heute von alten Weinsorten reden, dann fallen vielen immer erstmal nur Riesling und Traminer ein im Weißweinbereich. Aber gut edel ist tatsächlich so eine schöne alte Geschichte, wo man doch schon in die Tausende gehen kann. Also ich vermute auch so 2 bis 2500 Jahre. Vom Weingut Wassmer, nicht irgendeiner.
Was wir schon mal hatten im Podcast.
Genau, was wir schon mal hatten. Es ist Martin. Es gibt Fritz und Martin, also zwei Brüder. Das ist Martin Wassmer in dem Fall. Und mir gefällt am allerbesten die Adressbeschreibung hinten in Bad Krozingen-Schlatt. Also der Ortsteil, aber am Sportplatz 3. Also, feuerfrei, gut edel.
Sportplatz 3.
Arbeitsbeginn. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Natürlich nicht ganz unfreiwillig gewählt jetzt. Ein schöner Einstieg. Es ist Spargelzeit. Unabhängig, dass Wassmers Spargel und Kirschen und so weiter anbauen. Die wissen, wie es geht, aber das ist genau das, worauf man jetzt Bock hat. Und das ist ein Einstieg in den Frühling.
Ja, das ist doch schon mal schön.
Genau, Idee war es nicht der Spargel, sondern
das Brot.
Brot und Butter. Und da kann ich mal kurz einen Bogen zu dir holen. Ihr habt ja schon sehr detailliert jetzt über Sachen gesprochen, Kornsorten und so weiter.
Der Matthias beantwortet die Fragen, bevor ich sie stelle. Danke.
Ja, ich habe gar nichts gesagt dazu.
Hier bin ich Tor, hier darf ich Moderator sein.
Das, was ich schön finde, ist, das ist so eine Sache, die im Deutschsein so drinsteckt. Das Wort Abendbrot. Jetzt haben wir ja ernährungsphysiologisch eine ganze Menge heißen Scheiß aktuell und einer der heißesten Scheiße ist keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Aber wir konterkarieren natürlich eine...
Indem wir Sommerzeit machen.
Deutsche Lebensphilosophie. Abendbrot. Keine Sprache der Welt kann das irgendwie wiedergeben, aber jeder weiß, worum es geht. Brot, Butter, Gurke, Radieschen, saure Gurke, Uffschnitt, Käse. Es muss auch nicht mal vom Stück sein. Es reicht auch umgangssprachlich der Scheibenkäse, nicht zu verwechseln mit Scheibletten. Dazu passt sowas hervorragend. Es ist gar nicht mal so leicht jetzt mit 12%. Also der hat schon eine gute Struktur und war natürlich auch so ausgedacht, um die Brote, die du mitgebracht hast, zu verkosten. Was würdest du denn dazu für ein Brot nehmen?
Karamellisierte Zwiebeln.
Hast du zufällig karamellisierte Zwiebeln dabei?
So, Wahnsinn, ich habe gehört, du hast karamellisierte Zwiebeln.
Tatsächlich.
Da hörte ich aber schon
viel
davon.
Soll ich's mal rausholen?
Jawohl. Ja. Hol doch mal die karamellisierte Zwiebel raus aus dem Brot.
Während es hinten raschelt, sollten wir vielleicht nochmal sagen, diese Bäckerei hat ja diesen spanischen Ursprung. Deswegen kommt das... Oh, das hast du frisch gebacken, ne?
Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon...
Klingt gut.
Das war mein rechter Oberarm übrigens.
Alter Knacker.
Ja, der Röscheverlust beim Gräfe.
Oh, ich habe auch noch Kümmel dabei. Jetzt weiß ich nicht, esst ihr das?
Ja, ja, natürlich.
Natürlich, wir kümmeln uns drum.
Soll ich auch nochmal? Ja.
Wetten, dass ich die Brotsorte am Geräusch des Knisterns erkenne.
Das wäre doch mal bei Wetten, dass...
Vom Uli gerade.
Nee, der klingt zierlicher.
Und ich habe dabei Emmentaler Parmesan.
Wunderbärsen.
Also hierzu würde ich die karamellisierten Zwiebeln testen wollen.
Die geben dem Wein das, was ihm ein bisschen fehlt. Freshness.
Matthias, möchtest du reißen?
Nee, du kannst gerne reißen. Zeig mal, wie man Richard Brot auf Reißer wird.
Das wird gerade sehr böse. Muss ich dann hier fegen?
Natürlich. Boah, der ganze Batzen, es reicht.
Sag mal.
Wir müssen es jetzt nicht dreiteilen. Uli ist in der Regel eher nur...
Jeder nur ein Brot.
Uli ist in der Regel immer nur ein halbes Brot abends.
Ach so, so läuft das.
Na genau. So, ich würde es auch mal ein bisschen fetzen für dich.
Danke, das fetzt. Regel Nummer 1 beim Podcast, nicht essen während des Podcasts. Genau. Wird jetzt durchbrochen, weil genau. Es geht ja ums Essen.
Genau, oder? Das Brot wurde gebrochen. Also als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, konnte ich mir sowas nicht vorstellen.
Ich muss schon wieder widersprechen. Du kannst ihn nur einmal kennenlernen. Das zweite Mal kanntest du ihn schon, da kannst du ihn nicht nochmal kennenlernen, als ich ihn kennengelernt habe.
Übrigens ein Klassiker in diesem Podcast. Wir müssen Uli nochmal anders vorstellen. Er ist der Oberbürgermeister von Korinth.
Frau Deutschlehrerin.
Genau.
Aber ist doch wahr, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe. Sahst du viel jünger aus, als ich dich das zweite Mal kennengelernt habe?
Ja, natürlich. Nee. Konnte ich mir sowas nicht vorstellen.
Ich sah ziemlich fertig aus. Kannst du dich noch erinnern?
Also das ist jetzt kein Unterschied zu heute, ja, aber... Ja,
ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen
ist. Anders fertig. Ja. Und du bist mit dieser Idee um die Ecke gekommen, was schon mal der erste Unterschied ist. Du hast ein Produkt vorgestellt. Du hast angerufen... Können wir mal einen Termin machen? Liebe sächsischen Lebensmittelproduzenten, Winzer und Feinkost in den Verkehr bringen. Man kommt nicht einfach in den Laden rein und sagt, hallo, ich hab was Schönes, sondern man stellt sich vorher vor und macht einen Termin. Umgang im Geschäftsleben. Und dann haben wir erstmal da gesessen und gestaunt, was du alles so zu erzählen hattest, weil es doch so ganz anders klang und aussah, als das, was wir bisher geglaubt haben zu kennen.
Vielleicht können wir das ja nochmal nachvollziehbar machen. Erzähl doch mal, was du dem Matthias damals erzählt hast.
Natürlich habe ich mich, wie sich's gehört, vorgestellt. Aber es ging mir natürlich darum, Menschen hier zu finden, Gewerbetreibende, die verstehen, was das überhaupt ist, was ich mache. Und da war der Matthias einer der ersten Ansprechpartner hier. Und neben dem Korn, was wir selbst anbauen, betreiben wir unter anderem eine eigene Mühle. Das hatte ich dir damals gesagt. Eine Steinmühle, das ist auch ein Unterschied. Davon gibt's nicht mehr viele. Wir betreiben eine Silex-Feuersteinmühle, die uralt ist. Erste Erwähnung 1297. Also die ist wirklich sehr, sehr alt. Und mahlen also Mehl, wie es ja vor Jahrhunderten schon gemacht worden ist. Hat den Unterschied, oder es macht einfach den Unterschied, dass ja ein nicht unerheblicher großer Teil der Mehle heutzutage mit Metallmühlen gemahlen wird. Aluminium, Stahl ist da so eine Begrifflichkeit. Und Metall hat die Eigenschaft, heiß zu werden, Hitze zu entwickeln. Und damit wird das letztlich, was im Mehl noch drin ist, an Mineralstoffen und gesättigten Fettsäuren und Vitaminen verbrannt. Mineralstoffe vielleicht nicht, aber der Rest verbrannt. Und wir haben damit dann ein Mehl, was unserer Meinung nach nicht so gehaltvoll ist. Das ist einfach so. Wir stellen also ein Vollwertmehl her. Ein vollwertiges Mehl, wie es unsere Vorfahren vor über 1000 Jahren schon gemacht haben.
Und das Mehl ist sehr griffig. Es fühlt sich nicht an wie Vollkornmehl. Liegt das auch an dieser Steinmühle, dass es so fein vermahlen ist?
Exakt.
Oder wird das mehrfach gemahlen? Oder wird es ausgesiebt?
Also es geht durch 3 Steine durch. Wir lassen von 7 Schalenteilen 6 dran. Keimling und Kleie sind natürlich vorhanden. Also es ist ein Vollkornmehl, wie es im Buche steht, und völlig unbehandelt. Also man merkt, wenn man damit einen Teig macht, dass das was ganz anderes ist als mit einem handelsüblichen Mehl. Das ist wesentlich weicher und lässt sich nicht ganz so einfach formen.
Wir haben uns ja nach der Pressekonferenz fast ein wenig gezofft, weil der Profibäcker mir weismachen wollte, dass dieses helle Brot mit den großen, luftigen Porungen ein Vollkornmehl sei. Dann habe ich gesagt, ich bin zwar nur Hobbybäcker, aber das glaube ich dir nicht. Und dann Arme verschränkt, Fuß gestapft, bockig gesinnt. Du bleibst bei deiner Meinung.
Das ist ein Vollkornmehl.
Ich glaube ihm mittlerweile. Das hat sich geändert in den 2. Wann war das, als du aufgemacht hast?
Ja, jetzt ist es über ein Jahr her. Am 10.12.2021. Schnell die Zeit vergeht.
Ja. Wie kam es, dass du mallorquinisches Mehl, was ich glaube in Frankreich gemahlen wird, ne, weil die Mühle, derer es so viele nicht gibt, in Frankreich steht, über eine Bäckerei, die in Barcelona ist, nach Dresden bringst, um es hier zu verkaufen, erstmal zu backen, das Ganze?
Also ich war mein Leben lang ein leidenschaftlicher Brotesser. Muss dazu sagen, ich komme aus einer völlig anderen Branche. die mit Backen so ja gar nichts zu tun hatte.
Ich verrate es.
Soll ich? Muss ja. ich?
Ja, du, nicht, bin, du kannst doch umschreiben.
Ich bin eigentlich Schießlehrer für Handwaffen, Panzerabwehrhandwaffen. Das habe ich 16 Jahre lang gemacht. 2014 war ich dann in Mali, habe Mali unten mit aufgebaut mit der Bundeswehr und dort habe ich mir eine Mageninsuffizienz zugezogen. Als Soldat ist Essen, ja, Sättigung, schnell. Mein Schließmuskel zur Speiseröhre schließt also nicht mehr und ich habe Probleme damit, einen guten Weißwein zu trinken, eine Zigarette zu rauchen oder, und das war für mich damals das Schlimmste, Sauerteigbrot zu essen. Kriege ich Sodbrennen, extrem. Und ich bin 2015 ausgeschieden, habe dann eine kleine Weltreise gemacht und bin der Liebe wegen in Spanien geblieben, in Barcelona und habe dann diese Bäckerei für mich entdeckt und auf einmal festgestellt, hey, hier kannst du ja Brot essen, ohne dass du Sodbrennen kriegst. Und dann habe ich mich für die Geschichte interessiert und habe mich mit der Ernährung angefangen zu befassen und habe festgestellt, dass eine Rückbesinnung gerade in unserem Gewerbe zu alten Produktionsweisen für uns Menschen wesentlich bekömmlicher ist, auch mit der Verwendung des alten Korns. Und dann bin ich damit eingestiegen. Das ist die Bäckerei Elias Boulanger, aus Spanien stammt, von der Familie Elias, die diese uralte Rezeptur 1932 von einem deutschen Bäcker übernommen haben. 1902 ist ein deutscher Bäcker ausgewandert nach Barcelona, hat die Rezeptur mitgenommen und hat die, als er nicht mehr wollte, übergeben. Und ich habe sie jetzt wieder zurückgebracht. Weil wir festgestellt haben, dass bei uns in Spanien viele Deutsche gefragt haben, warum wir nicht nach Deutschland kommen und das dort machen. Und da ich Dresdner bin, habe ich gesagt, ich will eh wieder heme, wie man das hier so schön sagt. Und dann will ich es als erstes in meiner Heimatstadt machen. Und so habe ich es gemacht. Auch etwas bockig, etwas stur. Ich habe in der Corona-Hauptsaison angefangen, hier in Weinböhla zu produzieren. Damals noch. In einer kleinen Garage. Mit 350 Kilo Mehl haben wir angefangen. Jedes Fitzelchen Mehl, was auf den Boden gefallen ist, das hat mir in der Seele gebrannt, weil ich das mit meinem Kapital ja hier dann aufgebaut habe. Dann hat man noch einen Transportschaden, weil die Technik, die ich nutze, meine Teigkneter, das sind uralte Doppelarmkneter, die habe ich aus Spanien importiert. Die waren dann umgefallen im Transport. Aber letzten Endes sitzt man hier und ihr habt das Brot hier vor euch liegen. Am Ende produzieren wir hier. Und es hat funktioniert. Bis jetzt. Ich klopfe auf Holz, das ist auch so bleibt.
Sitzt, liegt also einerseits daran, dass du damals die Initialzündung gegeben hast, dazu würde einfach Olivenöl und Wein passen.
Exakt.
Und ich mir dachte, yo, das könnte sein. Das andere ist, Matthias, du hast seit Anfang des Monats die Brote auch bei dir im Laden, nachdem sie vorher über den nahezu geheimen Kanal der WhatsApp-Gruppe
unterm Ladentisch
als
Bückware rausging, genau. Was hast du für Erfahrungen gemacht mit dem Brot bislang? Warum, ich meine, hier gegenüber ist eine Bäckerei, warum sollte es dieses sein?
Es ist die permanente Suche nach dem selbstgewählten Optimum. Es ist immer so, man geht erstmal, oder ich bin erstmal ganz sachlich rangegangen. Was liegt im Trend? Was könnte man machen? Wo schauen Leute hin? Womit verbindet man gewisse Attribute? Und der erste Auslöser war Ende der 90er Jahre der Bäcker Rüdiger Walter in Köthitz. Der hat damals sich angeschickt, die Bäckerei von seinem Vater zu übernehmen. Die waren Stammgäste auf Hof Lößnitz in der Weinstube. Und wir haben angefangen, übers Brot zu reden. Und damals kamen die Baguette-Stangen auf. Und da ging es auf einmal, ach, mit getrockneter Tomate, ach, mit Olive, ach, vielleicht mit Walnuss. Da ging es erstmal nur um die Form, um das mediterrane Lebensgefühl, natürlich auch um den Geschmack. Und da sind wir jahrelang sehr gut damit gefahren. Wir haben einfach ein Brot verkauft, wo er gesagt hat, ich will das mal anders machen als mein Papa, als die klassischen Sorten. Die Gäste haben es natürlich honoriert und das Brot ist dann auch mit hier runtergewandert. Und dann ging eigentlich die permanente Suche weiter nach einem perfekten Brot. Wir sind bei Familie Trepte gelandet in Radebeul. Heiko Trepte, der einer der besten Bäckereien Deutschlands führt, zumindest laut diverser Führer. Und da hat man schon gemerkt, welche wichtige Darreichungsform das hat zum Schinken, zum Käse, einfach so zum Wein. Naja, Und wir hatten zuletzt natürlich auch eine Bäckerei gegenüber, die Bäckerei Fürster. Traditionsbetrieb, die aus Altersgründen das Unternehmen geschlossen haben, obwohl es zwei Kinder gibt, die theoretisch in der Lage sind, es zu bewegen. Ein Sohn, der Bäcker ist und eine Tochter, die Fachverkäuferin ist. Und dann zu Carsten Liebscher ein. Und Carsten Liebscher ist erstmal aufgefallen, viele Jahre vorher mit seinem Holzofenbrot auf dem Wochenmarkt. Da war eben wieder dieser Blick da, wie reagieren die Leute drauf, wie rundest du das ab? Und zwar immer irgendwie gut und zwar zufriedenstellend mit der Oberflächlichkeit, mit der man sich eben damit beschäftigt hat. Ja, und dann kam Sascha um die Ecke und da habe ich gemerkt, das ist komplett was anderes. Ich hatte mich immer mehr vom Brot entfernt dann, selber, privat, essend. Und habe gemerkt, nachdem ich eine Scheibe von dem Brot gegessen habe, mein lieber Scholli, ich bin einfach satt. Es tut mir gut. Ich habe auch klar am Anfang auch 2-3 Scheiben gegessen, weil es ein unglaublich toller Geschmack ist. Und es ist leider so, auch an die guten Dinge kann man sich gewöhnen. Und das war dann irgendwo klar, dass ich gesagt habe, ich würde es gern mit in den Laden haben wollen. Aber es waren zu viele Punkte nicht greifbar. Ihr habt das jetzt schon ein bisschen angesprochen, der Herkunft der Getreidegeschichten. Warum ist es eine Steinmühle und so weiter und so weiter. Das braucht alles Zeit, um sich damit zu beschäftigen, weil es natürlich auch noch ein bisschen was anderes auf dem Zettel gibt jeden Tag. Und Sascha hat auf eine ganz wunderbare Art sich nie in den Vordergrund gespielt, sondern wir haben immer wieder mal gekostet, probiert, miteinander kommuniziert und so sind wir tatsächlich jetzt, man kann ja sagen, nach dieser langen Zeit gefühlt, also mir kommt es gar nicht vor wie ein Jahr, mir kommt es eher noch länger vor, auf die Idee gekommen, wir könnten das ja auch mal tatsächlich bei uns nehmen und Fairness halber muss ich auch sagen, wir haben es natürlich in anderen Dresdner Restaurants auch gesehen. In wenigen, aber wir waren auch dort immer wieder begeistert oder haben uns gefragt, was treibt denn die Inhaber oder Küchenchefs dieser Läden an, das zu machen. An der Stelle große Schlüsselfigur Marcel Kube, Elbuferei, der immer schon auf der Suche war und extrem offen ist für solche Produkte. Ja, und wie du schon gesagt hast, über die geheime WhatsApp-Gruppe ist es dann tatsächlich zu der Überlegung gekommen, mehr mit Brot zu machen. Also das wirklich als Basis zu sehen, als geschäftliche Ergänzung. Und so ist es jetzt so, dass seit Ende März, also seit knapp 14 Tagen, das Brot erstmal bei uns tatsächlich bildhaft in der Theke liegt, hinterm Fenster. Und auch das war nicht so einfach, weil es ist ja schließlich an der Tür. Und da zieht's. Und das ist auch wieder so eine Sache. Also es sind so viele Details, mit denen man sich beschäftigt. Und ich habe eben gemerkt, dass Brot nicht Brot ist.
Exakt. Stimmt. Das mit dem Zug erklärst du, Sascha?
Ja, also wir betreiben ja vollumfänglich eine Naturbackstube. Wir backen und wollen natürlich so produzieren, wie es gemacht wurde, natürlich. Und das bedeutet, dass wir eben keine Konservierungsstoffe oder Ähnliches benutzen. Und das bedeutet natürlich für den Kunden oder für den Endverbraucher eine andere Handhabe als ein, ich sag jetzt mal, konventionell hergestelltes Brot aus der Großindustrie. Ich sag mal, neben der Klimaanlage das Brot offen liegen zu lassen oder einer offenen Tür, wo Zug herrscht, ist problematisch, weil dann trocknet es aus. Das ist so. Wir haben auch schon Gastronomen gehabt, die versehentlich das Brot in die Kühlung neben die Lüftung gelegt haben, blanco, ohne alles. Und da ist natürlich klar, am nächsten Tag ist es ein Baseballschläger. Das ist so. Und deswegen empfehlen wir für die Kunden zu Hause zum Beispiel einen Römertopf. Da hält sich das Brot sehr lange drin, wird dann weich, simuliert letztlich die Lagerung, so wie es auch unsere Vorfahren schon gemacht haben. Und das ist das Beste. Oder ein Leinenbeutel. Das ist auch sehr gut. An und für sich hält es sich lange. Das ist ein Sauerteigbrot und sauerteigspezifisch, das hält sich nun mal länger. Und dadurch, dass wir unser Brot nicht in irgendeine Form reingeben zum Backen, sondern frei das Schießen. Das heißt, ohne Form backen ist es auch rundum mit einer Kruste belegt und dadurch hält sich es einfach länger, weil die Kruste der Schutz des Brotes ist. Das muss man auch so manchen Bäckern immer noch mal erklären, die das eben nicht machen, dass sich so ein Brot, wie wir es machen, grundsätzlich länger hält, weil wir einfach rechts und links unten eine Kruste haben. Und wenn du eine Form hast und das Brot mit einer Form schiebst, dann kann sich an den Seiten, wo das Metall ist, eben keine solche Kruste bilden. Und es sättigt natürlich sehr lange, wie der Matthias schon richtig gesagt hat, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel isst. 2-3 Scheiben, das ist schon ordentlich, aber es hält dann auch ewig satt. Gib mal ein Beispiel, mein alter Vater, leidenschaftlicher Brotesser, Altersdiabetes immer gehabt. Als ich angefangen habe, habe ich ihm natürlich immer mal ein Klassikbrot mit nach Hause gebracht und seine Blutzuckerwerte haben sich schlagartig verbessert, er hat abgenommen, weil er auch nur 2-mal gegessen hat am Tag, weil es so lange satt gemacht hat.
Dann das ist das, was Vollkornbrot insgesamt, egal von wem es kommt.
Sag ich ja, mal. Das eine mehr, das andere weniger.
Ja. Ja, immer diese hinterfotzige Werbung für deinen eigenen.
Nein, also das muss man auch selber. Das
können doch andere.
Das will ich auch nicht bestreiten. Also das muss, sage ich jetzt, ob der Kunde jetzt zu mir kommt oder sonst wohin, das muss er einfach wissen, dass ich solche Brote, dass die einfach gesünder sind. Das ist so. Ja. Wir haben ja im Übrigen 2 Studien dazu, das hatte ich dir ja damals schon gesagt. Wir haben einen sehr niedrigen glykämischen Index von 46 bis 47. Pumpernickel hat 57. Man muss dazu wissen, je höher der glykämische Index, desto schneller kommt der Hunger wieder. Gerade auch so der Heißhunger. McDonald's, Burger King, das ist ja was mit einem sehr hohen glykämischen Index. Es sättigt uns es nicht. Es hat kaum Mineralstoffe für uns. Und für meinen gibt es ja immer so 2 Brotsorten. Es gibt ein Brot, was sehr gut schmeckt, im höchsten Maße ungesund ist. Weißbrot zum Beispiel ist so ein Brot, das kann man ja konstatieren, je länger ich auf dem Weißbrot kaue, desto süßer wird's und desto lecker ist es, ist aber für uns eine Katastrophe. Und Pumpernickel ist zum Beispiel ein Brot, was recht gesund ist, aber auf Dauer kannst du es nicht essen. Und wir haben einfach ein Produkt, bin ich der festen Überzeugung, das gut schmeckt und erwiesenermaßen gesund ist durch die Studien, die wir haben. Und das ist gut.
Naja, ich bin schon so in der Blickrichtung zum 2. Wein.
Ah, du hast Hunger.
Naja, Durst.
Was wollt ihr denn als nächstes?
Und den Elbkilometer 455 Weiß, 454, sorry. Und ich bin gerade nebenbei drüber gestolpert, wie es zu dieser Beschreibung kommt. Weil ich gerade mal nebenbei geschaut habe. Kümmel. Köthitz zum Beispiel. Ist Elbkilometer 73 von der Grenze. Meißen ist von Köthitz gefühlt 10 Kilometer weg, wenn überhaupt. Da frage ich mich, wie kommt jetzt der Elbkilometer 445? Wahrscheinlich von der Mündung. Mhm. Ne? Also wäre Sascha jetzt ungefähr bei Elbkilometer 435 bis 440, so in dem Dreh. Und wir gehen jetzt ein Stück weiter westwärts oder nordwestwärts. Nordwestwärts.
Was ist das denn für ein Wein?
Das ist eine Cuvée vom Weingut Schloss Broschwitz.
Und eine neue Marke.
Eine komplett neue Linie. Der oft zitierte Einstiegswein. Elbling, Weißburgunder, Müller-Thurgau. Mit einem Adjektiv wunderbar zu beschreiben. Lecker. Das, was der Gutedel geradlinig und schön deutsch trocken daherkam, ist jetzt hier von der Nase her schon ein bisschen anders. Also die Weine bewusst gewählt jetzt einfach Abendbrotweine.
So ne? Schön.
Unter anderen Bedingungen könnte man jetzt definitiv den Begriff des Terrassen- oder Balkon- oder Picknick- oder Partyweins nehmen. Müller-Thurgau prägt den schon, das merkt man von der Breite im Mund. Entweder ein Bier oder das zum Abendbrot.
Dazu gibt's Kümmelbrot. Passt das, Uli?
Ich finde ja, weil das bringt ein wenig Salzigkeit mit rein und Würzigkeit, was dem Wein ganz gut tut.
Hm.
Also ist sozusagen Nahrungsergänzungsmittel.
Das ist im Übrigen mein Lieblingsbrot, muss ich immer wieder sagen. Haben wir lange dran getüftelt. Kümmel als Gewürz ist nicht so leicht. Kannst du nicht einfach so Gewürz in den Brotteig schmeißen und denken, jetzt läuft's.
Das war das Erste, für das ich mich interessiert habe. Weil es ist eine Nähe natürlich zu Tschechien da. Für mich Kindheitsferienlager geprägt. Kümmelbrot, gesalzenes Kümmelbrot.
Das salzige ist Fleur de Sel, ne?
Exakt. Also machen immer noch mal Butter drauf, wenn ich sie aus dem Ofen hole und dann kommt Fleur de Sel drauf. Wobei Fleur de Sel das Salz ist, womit mir alle Teige salzen. Das machen wir. Und wenn ich es gerade da habe, dann mache ich es dann auf die Kruste drauf. Das passt ganz gut.
Ja.
Ich kenne das so ein bisschen aus Westdeutschland. Da nannte man das Seelen. Aber die Qualität, die haben wir nie so zugesagt. Dann dachte ich, wir probieren es jetzt mal hier mit dem Brot. Und die Sibylle, meine Geschäftspartnerin aus Spanien, also wir haben da wirklich wochenlang drüber überlegt, ob wir das machen, weil die kannte die Seelen auch. Und dann haben wir es gemacht und ich habe es bis heute nicht bereut.
Absolut gelungen. Weil im Gegensatz zum Kindheitsferienlager-Trauma, wo aus Marmelade und Butter dann ein Aufstrich gezimmert wurde, also durch gemeinsames Verrühren zum Feschbockel, sensationell.
Also hier darf ich euch sagen, auch da will ich, bin ich, das sage ich voller Bescheidenheit, aber ich habe zwei sehr kritische tschechische Staatsbürger als Kunden, die auch hier in der Gastronomie tätig sind, die lieben das. Die sagen mir genau dasselbe. Das erinnert die an ihre Kindheit. Und das ist für mich, wenn du mit einem Wein oder einem Getränk und was zu essen solche Erinnerungen, positive, zurückholen kannst, ist das für mich immer das Beste von allen.
Fällt mir natürlich die plakativste aller Erinnerungen ein, verfilmt, was die Franzosen tierisch cremt, durch natürlich die Pixar Studios. Ratatouille.
Herrlich.
Ratatouille. Für alle Gastronomen ein Must-See, weil besser kannst du einen Postenaufbau in der klassischen Küche nicht verstehen, mit Entremetier, Saucier, Garde-Manger, Poissonnier und so weiter. Und wo am Ende der große Gastrokritiker der kleinen, zauberhaften Wunderkoch-Ratte sagt, überrasche mich. Und es geht um ein Ratatouille, wo in dem Moment er sich als Kind von der Sommerwiese reinkommend ins Haus sieht und die Mama schichtet ihm einfach, salopp gesagt, es ist ja nichts anderes als ein Rumford auf hohem Niveau. Ratatouille kommt leider aus dem Weltkriegsgeschehen, dieser Name. Zumindest ist das eine Quelle, wo ich das mal recherchiert habe. Das heißt, wird wirklich übersetzt Napffraß. Die Soldaten haben das, was sie genommen, zusammengekegelt. Und dann wurde es im Geschirr quasi auf einem einfachen Feuer gemacht. Im Ersten Weltkrieg, so habe ich mir das in Frankreich mal erzählen lassen.
Dein Wort Rumford kennt außerhalb der produzierenden Gastronomie auch kaum einer. Obwohl ich mich freuen würde, wenn es irgendwann mal auf der Karte stünde. Rumford steht rum und muss fort.
Rumford.
Steht rum und muss fort.
Ja, aber das ist doch.
Aber Rumford ist eigentlich das beste Essen von allen, weil es trägt dazu bei, dass man es nicht wegwirft.
Das ist wichtig.
Und das finde ich also eigentlich von der Grundidee, weil so oft von dir jetzt, Sascha, die Vorfahren zitiert wurden, die haben ja wirklich vieles richtig gemacht. Die haben einfach nicht weggeworfen, sondern die haben gesagt, so, jetzt haben wir noch dies, das und jenes da, also das steht rum und es müsste eigentlich fort. Was mache ich? Und dann gibt es dann eben, in Deutschland wäre es klassischerweise eher der Eintopf, wo ja auch alles zusammenkommt, was da ist. Und im mediterranen, französischen sind es dann eben die Gemüse, die nett arrangiert und nicht lieblos eine wunderbare Ratatouille geben können. Was wir hier die ganze Zeit machen mit dem Brot, ist ja, dass wir uns den Abwasch des Messers sparen. Wir ruppen es. Und das ist, glaube ich, etwas, was den meisten Deutschen nicht nur in dieser Gegend, in Sachsen, fremd ist. Es wird ein Messer genommen oder die etwas elegantere Brotschneidemaschine und dann wird das Brot in Scheiben geschnitten und die sind gegebenenfalls so dünn, dass bei diesem Brot, wenn man es aufgeschnitten hat, ein Satz kommt, den nur ein Deutscher sagen kann. Da sind ja Löcher drin, da kann ich ja gar keine Butter drauf schmieren.
Genau. Da fällt ja die Butter durch.
In diesem Brot sind lauter Löcher, aber ich sehe keins, weil es ist strukturell, vernüschelt sich das.
Verwoben.
Also das Schlimmste ist, wenn...
Zupfen und reißen und rupfen, wenn ist eigentlich richtig, ne?
Exakt. Wir haben hier einen Urweizen, der verbacken wird, mit einer Langzeitfermentation. Wir lassen unseren Teig 3 Tage ruhen und das muss so aussehen. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Das ist kein schwerer Roggen, ganz bewusst nicht. Und das muss so sein. Das ist ein Qualitätsmerkmal.
Ja. Ja.
Der Vorteig, das habe ich dir beim letzten Mal schon gesagt, jetzt bei der Witterung, das ist auch immer witterungsabhängig. Das ist für mich auch immer wieder faszinierend. Der ruht jetzt seit 46 Tagen, wird jeden Tag gewälzt. Da wird pH-Wert genommen, Temperatur gemessen. Und wenn der dann irgendwann mal auf dem Level ist, wie ich ihn brauche, dann setze ich davon die Brotteige an, die dann auch nochmal 3 Tage ruhen. Also das ist einfach was anderes, muss man einfach so sagen. Dafür...
Altes deutsches Sprichwort, was lange gärt, wird endlich
Brot. Exakt. Dafür haben wir zum Beispiel Kunden, die schon jahrelang kein Brot mehr gegessen haben. Mhm. Und wir führen sie wieder ans Brot heran. Ja. Wir haben Menschen, die Unverträglichkeiten aufweisen. Da rede ich jetzt nicht über Zöliakie, da können auch wir nichts machen. Aber alles, was so davor ist, die können unser Brot ohne weiteres konsumieren. Und da muss ich dann immer sagen, ich muss da auch immer wieder drauf rumreiten. Es ist nicht alles gut, wo der Mensch so seine Finger hat und drin rumrührt in der Natur. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Und eine Rückbesinnung zu den alten Kornsorten halte ich für richtig. Ja, aufwendig, aber für unseren Organismus besser.
Wenn man diese Aussage nimmt, ein kürzlich von dir an mich gezeigter Post, muss man denn Kornsorten oder Mehle aus Spanien verarbeiten? Ich denke, nach dieser Erklärung ist das schon mal eine Erklärung. Ja,
also man muss gar nichts und ich zwinge auch keinen, um Gottes Willen. Man muss nur immer sagen, es ist immer ein Spagat zwischen Nachhaltigkeit und Qualität. Das ist so. Wir brauchen für ein Kilo Brot 2 Quadratmeter Ackerland, weil wir so anbauen, wie wir anbauen. Das ist sehr viel ein konventioneller Bauer, der das hört, der weiß sofort, wovon ich rede. Der holt dort wesentlich mehr Ertrag raus. Und deswegen müssen wir, da wir nicht düngen, auf die Region, auf den Boden, letztlich wie beim Weinanbau gucken und dort anbauen, wo es für das Korn am besten ist.
Na, ihr habt ja vor uns eine schöne Steilvorlage geliefert, Hartweizen. Meines Wissens ist der hohe Prozentsatz des in Italien verarbeiteten Hartweizens gar nicht aus Italien, sondern aus, sag's mal nett, Nordamerika. Da ist keiner da.
Ja, das ist wohl richtig. Das hast du sehr schön gesagt.
Ne, ne, und da geht's ja schon wieder los. Ne? Normalerweise bin ich ja hier zuständig für die Kategorie gefährliches Halbwissen.
Nee, aber, da ist, also die Italiener, die sind da auch sehr, also das geht heiß her, was das Thema betrifft. Also da hast du 100% recht. Der größte Weizenanbauer weltweit ist das Land Kanada. Und wenn man das beachtet, was ich eingängig gesagt habe, dass der Urweizen eigentlich ein Sonnengewächs ist, dann müsst ihr euch mal vorstellen, Kanada ist jetzt nicht für seine ganzjährige Sonne bekannt.
Doch. Ja. Absolut.
Ja. Deutschland zum Beispiel ist das Roggenland weltweit. Wir produzieren den meisten Roggen auf der ganzen Welt. Wir exportieren den meisten Roggen, weil der Roggen hier sehr gut gedeiht bei der Witterung.
Uli, ich bin bei dir. Das Brot hebt. Er wird fruchtiger dadurch. Sehr schönes Beispiel. Was ich auch von dir gelernt habe, nördlich der Alpen und südlich der Alpen. Wir sind Butter aufs Brot Schmierer und ich mach's mal auf Sächsisch. Auf der anderen Seite des Gebirges sind's Olivenöl Ditscher.
Exakt.
Aufnehmer.
Ja, direkt hinter den Alpen weiß man noch, wie Butter geht, aber.
Das ist auch nicht, also beides hat seine Berechtigung. Ich finde beides sehr gut. Ich kenne es natürlich aus Spanien mit einem sehr guten Öl, aber keines, was sich in den Vordergrund schiebt. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, wie beim Wein und dem Brot. Ein gutes, defizites Öl pusht letztlich den Geschmack des Brotes.
Ja.
Und übertünchen nicht. Dann kommt vielleicht noch ein bisschen feines Salz in das Öl, aber niemals Balsamico-Essig. Das ist so eine.
Das ist deutsch, ne?
Das ist so eine typisch deutsche Unart.
Es ist sowieso erstaunlich,
wie. Ich dachte, bei Mozzarella Caprese gang und gäbe.
Nee, gang ja, aber gäbe nicht. Es ist schon erstaunlich, wie anpassungsfähig die nicht-deutschen Gastronomen sind, weil sie erkannt haben, was das deutsche Publikum denkt, wie die es zu Hause machen müssten. Das gilt für die Vietnamesen, die Chinesen, das gilt für die Italiener, das gilt für die Griechen. Wenn du in den gerade genannten Ländern in kleinen Dörfern in der Dorfgaststätte essen gehst, kriegst du nichts, was vergleichbar ist mit dem Essen in Deutschland. Es ist überall besser.
Du würdest in Spanien oder Italien niemals, würden die dir Balsamico-Essig ins Öl geben. Das passiert nicht.
Zum Wohle. Zum Wohle. Geht weiter. La vie une rose. Wir bleiben beim besagten Elbkilometer und wechseln jetzt farblich gut zu erkennen als Zwischenschritt.
Also, na? Die Harmonie ist krass. Ja. Muss ich echt sagen. Soll ich jetzt das Emmentaler Parmesanbrot anreißen? Uli, du siehst schon so ein bisschen gesättigt aus.
Nee.
Nicht? Wir haben jetzt das Emmentaler Parmesan.
Aber man muss, also musst einfach mal die Nase reinstecken.
Ja, du musst beim Einatmen drücken. Und dann kriegst du das volle Aroma. Und das ist natürlich.
Das ist eben wirklich eine Mischung aus Mehl und in dem Fall der Zutat.
Käse.
Wie bist du auf Emmentaler gekommen?
Also hier muss man sagen.
Schmilzt gut.
ist für mich ein sehr guter Käse und ich brauche natürlich einen Käse, der irgendwo auch Dampf hat. Was mich immer hier so ein bisschen, mein Gemütszustand erregt, ist, wenn ich mir hier ein Käsebrötchen, das sage ich auch immer wieder, ein Käsebrötchen kaufe, dafür nicht unerheblich zahle und dann habe ich dort so eine Luftschrippe für 7 Cent in der Herstellung und eine Junggouda-Scheibe drauf liegen und das ist dann ein Käsebrötchen. Und das mache ich nicht. Und deswegen machen wir auf 1 Kilo Teig kommen 250 Gramm Käse. Emmentaler und Parmesan. Mhm. Und ihr merkt ja auch, also man muss aufpassen, dem kann man ganz schnell überdrüssig werden. Das ist mächtig. Mhm. Aber wir haben Kunden, die das Brot lieben und nur das kaufen. Es ist natürlich mein fettigstes Brot. Das muss man nun mal einfach so konstatieren. Aber es hat Dampf.
Ja, ich merke immer wieder, Emmentaler ist tatsächlich auch eine ganz individuelle Käuferentscheidung. Ne? Die wirklich Dampf haben, sind dem meisten zu intensiv. Die quasi keinen Dampf haben, sind kurz vor der plastikquaderartigen Scheibe.
Wir haben am Anfang gemacht, da warst du auch noch bei uns, Uli, Roquefort Walnuss.
Ja.
Das haben wir mittlerweile gelassen, weil es einfach zu speziell war. Beim Roquefort müssen wir dann auch sagen, Roquefort bewegen wir uns jetzt preislich auf einem Niveau, wo ich für 9 Euro aufs Kilo Käse verbacke. Denn das ist einfach zu brutal. Und bei diesen weichen Käsesorten musst du schnell sein beim Essen, weil der Geschmack verfliegt. Dann recht schnell. Mhm.
Muss es Roquefort sein? Kurze Übersetzung. Schafskäse?
In Spanien habe ich mir sagen lassen, nicht. Aber da bin ich dann wieder so ein bisschen, wenn ich einen anderen guten habe, würde ich es auch mit dem mal machen.
Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, das ist aber wie so vieles extrem subjektiv, geschmäcklerisch, dass von den ganzen blau geschimmelten mir der Roquefort zu allen von mir probierten Essenskombinationen am besten gefiel. Also ob ich ihn im Salat habe, mit einem Eisbergsalat und Walnüssen und einem schönen Öldressing oder ob ich ihn mit auf die Pizza lege. Die anderen waren mir...
Hast du gerade Pizza gesagt?
Ja.
Ich denke, da gibt es nur Gorgonzola. Nee,
nicht bei mir. Lecker. Nicht bei mir. Bei mir ist es eher Roquefort. Ich finde den...
Wusste nicht, dass die Italiener so offen sind.
Ich bin ja kein Italiener. Ich bin aus Friese. Ich darf das.
Naja.
Und ich habe mir sagen lassen, der Uli macht eine sehr gute Pizza.
Ja. Ja, hat eine eigene Trattoria übrigens.
Das letzte Mal hat der Sascha hat mir mal Mail gegeben, was es offiziell gar nicht gibt, aber inoffiziell, ich habe ja auch nur eine inoffizielle Trattoria, habe ich schon mal Test gebacken. Das war schon gar nicht mal so schlecht.
Ja, da warst du auch besser als ich, muss ich
gestehen. Nach 80 Stunden.
Das ist schon brutal.
Der Teig 80 Stunden.
Also der war so fluffig, das ist gelegen. Genauso, wie ich mir das vorstelle. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten.
Sascha, darüber können wir uns gerne unterhalten. Das ist aber immer eine Frage der Lagerkapazitäten. Also wenn du den Teig lange liegen lassen kannst, die ist ja fast hefefrei bei mir. Also ich habe nicht einen reinen Sauerteig genommen, sondern eine Mühhefe, aber es geht. Und ich habe den Teig richtig lieblos behandelt. Also ich habe ihm am Anfang ein paar Stretch and Fold, wie die Bäcker sagen, also ein bisschen gezogen und zusammengeklappt, damit sich da was entwickelt. Und dann habe ich ihn in den Kühlschrank und wirklich bewusst vergessen, weil ich gucken wollte. Und es war schön, es war sehr schön, hat sich sehr gut benommen. Das Mehl nimmt sehr viel Wasser auf, Flüssigkeit. Das heißt, wenn man in der normalen Pizza, der Hobby Pizzeria-Mensch auf ein Kilo Mehl 600 Gramm Wasser, der ambitioniertere Hobby-Mensch 650 und die Pranzer 750. Das ist aber bei diesem Mehl überhaupt kein Problem. Also da wirst du zum Pranzer, zum Normalo.
Ja, das ist ja so. Wir haben auf 50 Kilo Mehl nehmen wir 40 Kilo Flüssigkeit. Das ist brutal.
Ja. Also das ist 180 dann.
Und das merkst du dann auch in der Verarbeitung. Das ist widerspenstiger, um es mal so zu sagen.
Ja.
Das ist einfach so. Mir ist ja bewusst, warum das nicht mehr so gemacht wird oder kaum noch so gemacht wird, weil der Aufwand erheblich ist. Und da müssen wir Konsumenten uns auch angucken, weil wir natürlich nicht bereit waren, diesen Aufwand zu bezahlen. Das wird jetzt besser, da bin ich sehr froh. Weil wir gemerkt haben, dass es uns nicht mehr so gut tut.
Das ist ein schöner Einstieg. Ich finde, dass der Wein sehr gut dazu tut. Wir haben hier eine gewisse Nähe zum Rotwein. Regent, Spätburgunder, Dornfelder. Eine für mich wunderbare Cuvée, wo man ein bisschen was von diesen Sorten merkt, ohne dass sie einen nerven. Also mich nerven Regent Rosés gelegentlich, weil sie so vordergründig danach schmecken. Das hat eine schöne Frucht, holt den Käse raus.
Passt ja gut, gell?
Und ich habe gerade eine Brotcuvée, ein bisschen von dem Käse und ein bisschen von dem Kümmel genommen. Das ist geil. Das bisschen... Hier ist
noch... Ich gebe dir noch mal was wieder. Ich hab's.
Hier ist Kümmel. Alles gut.
Den Rest.
Ich habe Kümmel nur noch auf der Tischplatte hier. Und in der Schnapsflasche.
Kümmel mit dem Fleur de Sel und dem Käse zusammen ist eine richtig gute Brotcuvée.
Ich halte die Schnauze voll zu diesem Rosé.
Ja.
Aber auch zu dem Rosé passt das Käsebrot sehr gut.
Das passt super.
Was ist ein Zufall? Ich habe ja vorhin einfach ins Brotregal reingepackt, was noch da ist, mitgeholt. Sehr gut.
Es ist ja alles sehr aufwendig, ne, was du machst. Von der Verarbeitung des Getreides, Herstellung des Mehls, Transportwege. Ich habe ja keine einzige Spedition mehr bei mir im Laden, die überhaupt irgendetwas so wie früher anliefert, ohne die Menge, also die sogenannte Mindestbestellmenge, zu heben. Und jetzt haben wir natürlich genau das, was du angesprochen hast, eine jahrzehntelang verfehlte Politik, was Lebensmittelpreise überhaupt erst möglich gemacht hat, wie wir sie kennen. Und nun entsteht natürlich so eine Art, in Anführungsstrichen, Gewohnheitsrecht. Aber ein Brot hat doch nie mehr als gekostet. Und dann komme ich zu der ersten Sache vom Uli zurück. Wann ist denn dir das aufgefallen? Wenn man so Anfang der 90er Jahre in Bayern unterwegs war, ich mache jetzt mal ein großes Ding, Hoffisterei, und du hast Brote gehabt, die du im Leinentuch eine Woche oder anderthalb Wochen aufheben konntest, wo ich mich dabei beobachtet habe, dass ich wie meine Oma im linken Arm das Brot hatte und im rechten Arm mit einem gebogenen Messer dort eine Scheibe abgeschnitten habe. So, und ich will nicht auf Bayern auch festmachen, kannst du genauso in anderen Regionen da unten festsetzen. Schwaben vor allen Dingen. Und jetzt kommen wir zu Radebeul. In Radebeul hast du natürlich ein sehr gemischtes Publikum. Wir sind ja eine sehr attraktive Zureisestadt. Und hier gibt es ja auch starke nationale Minderheiten. Westfalen, Franken, Württemberger führen die Hitliste an. Und die bringen natürlich alle ihre Brotkenntnisse mit aus diesen Zeiten. Da prallen natürlich dann die Philosophien, Offenporigkeit, als Beispiel genannt jetzt, da schön aufeinander. Das heißt also, ich glaube, du musst jetzt, und darauf geht meine Frage jetzt hinaus, auch eine ganze Menge abhalten, ne? Im Umgang mit dem Brot.
Also,
weil wenn man mit dir am Tisch sitzt, ist das natürlich super, aber wenn die Leute zu Hause sind, so wie wir alle Fußball-Nationaltrainer sind und alle natürlich ein betriebswirtschaftliches Grundwissen der Extragüte haben, vor allen Dingen auch politisch, ne? Ja. Ganz klar. Jeder ist ein kleiner Bundeskanzler.
Also das ist ein Thema, warum ich auch des Öfteren, wenn ich es mir zeitlich erlauben kann, im Laden stehe. Aber unsere Mitarbeiter sind auch dahingehend sehr gut geschult. Es gehört viel Erklärung dazu. Das ist so. Mhm. Also wir haben auch Kunden, gerade ältere Generationen, wenn die das dann sehen, die kennen das nicht, die gehen dann wieder raus. Und dann haben wir aber auch eine wesentlich ältere Generation als diese Generation, die das noch kennen. Und die freuen sich dann. Es gehört immer Erklärung dazu. Ich sag immer, wenn man eine Zeit lang unser Brot gegessen hat, ist es schwierig, ein anderes zu essen. Und das wird mein ewiger Kampf sein.
Da schwingt jetzt mit, der Elefant im Raum ist im Moment der Preis, über den wir noch nicht gesprochen haben, weil wir drei ihn auch kennen und für uns akzeptiert haben. Dein Brot ist so ein Klassiker aus der Kategorie, es ist nicht billig, aber preiswert, weil das Kilo kostet in der Variante, die wir jetzt heute noch nicht probiert haben, die da Klassiker heißt, 10 Euro und
läuft wie geschnitten Brot.
Das teuerste
13,50 Kalamata Olive. Aber ich mache, das muss ich dazu sagen, Uli, ich entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Gerne.
Zum Jahresende haben wir ja immer noch ein Emmentaler Schinkenbrot, typisches Wanderbrot, was zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts auch gebacken wurde. Als noch nicht jemand oder jeder ein Auto hatte, als noch viel mit Pferd und Kutsche gemacht wurde. Und da verbacken wir dann für knapp 8 bis 9 Euro Fleisch auf ein Kilo Brot. Und das ist ein geräucherter Schinken, der auch so gemacht wird wie früher. Also eben nicht mal kurz gespritzt und dann kurz mal in den Räucherofen, sondern da wird eine Woche in Salzlage gelegt und eine Woche abgehangen und geräuchert. Und da musst du heute erstmal einen Fleischer finden, der das noch so macht. Das ist nicht mehr so leicht und der kostet. Und das gibt es zum Jahresende immer. Wenn ich das Brot erkläre, komme ich auch so zu diesem Überbegriff, was wir eigentlich wollen. Genau das, was wir hier haben. Wir konsumieren einfach nur guten Wein und Brot. Nichts weiter. Hm. Du bist also, wenn du bei mir ein Brot holst, das ist mein Ziel, nicht unbedingt dazu gezwungen, dass du da jetzt Belag drauflegst. Wenn wir ehrlich sind, zu was ist bei uns mittlerweile Brot verkommen? Das ist eine reine Auflage Fläche für einen Wust an Belag, von dem wir immer zu viel haben, der am Ende irgendwo im Müll landet, sondern ich möchte das so haben, wie es ja früher war. Wir haben einen schönen Wein auf dem Tisch stehen, ein großes Laib Brot. Jemand sitzt vielleicht da mit einem Messer, schneidet sich was runter und diskutiert. Die Leute kommen wieder zusammen.
Und es ist unterm Strich, sag ich jetzt mal so für mich, für einen vergleichbaren Preis deutlich gesünder als Chips, die man nascht zum Wein. Wahrscheinlich sind die Chips sogar teurer. Ich habe das noch nie ausgerechnet, aber also ich finde, es klingt teuer, aber es ist sozusagen, wenn du die Brote gewohnt bist, die du in Supermarktketten bekommst, ekelhaft teuer. Und wenn du sie dann vergleichst, sind sie eben unbezahlbar.
Ja. Exakt.
Weil nicht vergleichbar. Und das ist jetzt, das lasse ich mal so stehen.
Saubär.
Wir haben einen Wein in der Parallelwelt, des Herrn Gräfe laufen, während wir uns hier ernsthaft über Preise unterhalten. Macht der Herr Gräfe komische Geräusche.
Der ist nicht bezahlt, der ist geschenkt.
Vielen Dank.
Und wie du siehst, 2013.
Ein geiler Korken.
Kein Ausläufer, Nickese, Nullinger. Holger Koch, Spätburgunder. Vor wenigen Wochen hatten wir hier Martin Schwarz und Grit Geißler sitzen. Also Holger Koch ist einer seiner ganz großen Vorbilder. Der ist in dem Podcast nicht vorgekommen. Ich weiß es aber. Und du hast jetzt diese Flasche mitgebracht.
Sie waren
ist ja immer schön, wenn jemand in den Weinladen was mitbringt. Erzähl mal was dazu.
Also hier muss ich sagen, die Genusswelt ist ja für mich als ehemaligen Soldat auch noch irgendwo was Neues. Ich fühle mich also bisweilen, wenn ich hier bei euch bin, wie im Schlafenland. Und wir hatten vor nicht allzu langer Zeit hier von einer guten Freundin einen Geburtstag. Und ich habe dem Matthias gesagt, dass ich sehr gerne natürlich durch meinen Aufenthalt in Spanien die kräftigen Rotweine mag. Und da hat er mir gesagt, nee, ich hatte dir gesagt, dass ich gerne vom Weingut Schwarz einen hätte. Mhm. Und da hast du gesagt, ja, die sind sehr gut, aber ich würde dir gerne mal noch einen anderen zeigen. Damit würde ich es gerne so stehen lassen. Das hast du dann getan. Der Matthias Gräfe kam mit einem Wein um die Ecke, der sehr hell war. Für mich so ein bisschen nach Sherry.
Bloody hell.
Ja, ich habe mich ein bisschen erschrocken, Banause wie ich bin, und habe ihn dann probiert. Und das war für mich persönlich eine Erleuchtung. Das muss ich einfach so sagen. Also, der war bombastisch gut. Das war der beste Rotwein, den ich hier hatte. Und ich habe schon ein paar getrunken, aber den fand ich phänomenal gut.
Welcher
und,
war unter das? Dem machen wir es nicht mehr.
Welcher war das?
Holger Koch.
Oh Gott. Was war das für ein Jahrgang?
Das war der gleiche Jahrgang. 2013 auch, aber der 3-Stern. Also 3-Stern, er macht das ganz einfach. 3-Stern ist seine beste Kategorie. Wenn es kein 3-Stern wird, wird es ein 1-Stern oder kein Stern. Also dazwischen gibt es nicht noch so eine Abstufung wie eben, weiß ich, erstes Gewächs, große Lage oder so. Sondern, und das ist jetzt sozusagen aus dem Jahr der Gutswein. Also das, was die Visitenkarte eines jeden Weinguts ist. Holger Koch ist ein Weingut, was sehr klein ist.
Nicht leicht zu bekommen.
Sächsische Winzer können ein Lied davon singen, was Betriebsgrößen von 5, 6, 7 Hektar so ausmachen. Hier sind wir bei 6, irgendwas. Und da geht's ums Verteilen. Wir sind damals quasi in den Verteilerschlüssel aufgenommen worden und ich habe es einfach liegen lassen. Und wir sind jetzt dabei, wieder in den Verteilerschlüssel aufgenommen zu werden. Aktueller Jahrgang ist natürlich ausverkauft. Das heißt also, wir stehen jetzt für den nächsten Jahrgang, ohne zu wissen, was da überhaupt kommt. Ja, auf der Subskriptionsliste. Und was ich an dem Wein schön finde, ist Spätburgunder, also klassischer Pinot Noir. Dieses helle, du hast diese braune Corona.
Er hat Corona gesagt.
Genau.
Pfui.
Genau. Nein, also du hast diese, was du gesagt hast, diese oxidative, schon fast Sherry-artige, von Kirschen unterlegte Nase. Das muss diese Säure haben. Und ich finde einfach geil an diesem Wein, dass es nicht der Nachbau eines großen Burgunders ist, wo sich viele Winzer heute mittlerweile selbst übertreffen und dann ganz schnell mal bei 100, 120, 150 Euro die Flasche liegen, sondern es ist ein Gutswein für immerhin noch aktuell 18,50 Euro. Und das ist
so toll. Jahrgang.
Also den kriegst du nicht mehr, ne? Aber hätte der gekostet. Und ich habe Sascha die letzte Flasche aus dem Regal gezerrt.
Und der Sascha hat die zurückgebracht.
Die vorige hat der Sascha dann leer gemacht. Mhm. Aber ganz schnell. Nee, zwei waren es.
Das waren zwei
am Tresen. Wenn das Brot mal ein bisschen komisch ist, hat er eine Flasche vorher leer gemacht.
Ja. Und du merkst, dass die Nase mit dem Geschmack schon einhergeht, aber zwischen ist ganz was anderes. Mhm. Also zu deinem Schokoladenbrot könnte ich es mir perfekt vorstellen jetzt.
Ja.
Ne? So einfach. Verflucht.
Das haben wir nicht mit.
Und nein, das war kein Vorwurf, sondern einfach die Vorstellung. Ne?
Du kannst es ja mal beschreiben.
Also wir haben,
und ich korrigiere, weil ich habe es ja schon probiert.
Ja, wir haben natürlich auch so ein paar spezielle Brote. Eins davon ist natürlich unser Sauerteig-Schokolade. Dort haben wir eine 70%ige dunkle Schokolade drin verbacken in dem Brot, einen französischen Kakao und Orangeade. Und das ist ein Brot, was als Serviervorschlag gebe ich da immer ein gutes Glas schönen Rotwein dazu. Mehr nicht. Genießen. Wir liefern es von Spanien bis nach Frankreich. Dort wird es mit Entenstopfleber serviert. Das ist natürlich nicht für jedermann was. Aber die Gegensätze, ich habe hier Gastronomen, die servieren es mit auf der Käseplatte, mit gutem Käse, unter anderem Roquefort. Und das harmoniert sehr gut. Das entwickelt sich auch zum Kundenliebling, weil es so speziell ist. Man muss sich erstmal darauf einlassen. Es ist nicht nur süß, das wirst du vielleicht bestätigen, sondern es ist auch salzig. Und es ist aber auf jeden Fall anders, als man sich's anfänglich vorstellt.
Stimmt. Und was ich serviere, ist bei mir immer mit einer...
Leberwurst.
Nee, viel schlichter. Bretonische Salzbutter.
Gesalzene Butter reicht zu.
Also wirklich, ja. Es ist schon, hat eine gewisse Salzigkeit für sich als Brot. Aber da jetzt noch irgendwas Süßes drauf zu tun, ich komme ja aus der komischen Landschaft aus Friesland, wo man Rosinenstuten mit normaler Butter, dann aber mit rohem, salzigen Schinken genießt, bei dem auch nicht. Einfach nur Salzbutter, aber nicht so wenig. Also es muss schon quasi erst die Butter drauf und dann als Belagbutter.
Als du mir das erste Mal erzählt hast von einem Kollegen, Gastronom, der dir bildhaft den Vogel gezeigt hat, was du dort für eine teure belgische Kuvertüre verarbeitet hast. Und ich habe aus dem Stegreif gesagt, Callebaut. Da ist mir wieder ein Grunddilemma unserer Gastronomie in der Region aufgefallen. Klar ist Callebaut, also die Firma heißt Callebaut, schon, ja, ich will jetzt nicht sagen der Ferrari, es geht noch ein bisschen oben drüber, aber es ist schon kurz davor.
Ja.
Es ist schon eine sehr gute Kuvertüre bzw. Schokolade, die oft in Nips natürlich dann über dem Wasserbad erstmal eingeschmolzen wird und dann drunter gehoben wird. Aber genau das ist es. Also das ist gut, aber es ist schon ganz schön teuer. Passen wir uns selbst auferlegten Zwängen an, das nicht machen zu müssen, dann richtet doch einfach mal dieses kleine Dessert nicht 100 Gramm an, sondern vielleicht 75. Es ist allemal ausreichend und dann passt es vielleicht auch wieder mit der teuren belgischen Kuvertüre. Das ist für mich immer so ein Phänomen. Und du machst das ins Brot.
Wir achten auf die Qualität und da kommst du um manche Sachen nun mal nicht drum rum. Und auch wir haben über dem Wasserbad die Schokolade, die wir dann in den Teig gießen. Ist halt so, da mache ich keine Abstriche. Manch jemand hält das vielleicht für bekloppt, das ist mir aber völlig egal. Wir machen das so. Zum Beispiel auch die karamellisierten Zwiebeln für das Brot, was ihr vorhin gegessen habt. Da gehe ich bei weitem nicht hin und kaufe hier diese Burgerzwiebeln, die es ja hier dann überall gibt. Sondern wir stellen uns morgens hin und schälen dann in der Backstube Zwiebeln.
Aber das, wenigstens die dicken, großen.
Natürlich, aber auch nur die dunklen, die lilan. Und da sind die Augen ganz schnell wieder groß. Und dann wird karamellisiert. Das ist so. Da machen wir keinen Abstrich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Preise haben, ja, weil ich hier das Geld mit der Schubkarre rausschieben möchte, sondern nein, wir haben stets, es ist erstmal stets Handarbeit, und wir achten auf die Qualität. Es kann auch mal sein, dass ich ein Brot, weil es mir nicht gefällt, gar nicht rausgebe. Geht nicht.
Also wie schwierig das ist, kann ich mittlerweile in den circa 14 Tagen berichten. Da prallen ja schon auch Kundenmeinungen aufeinander. Ein frisch zerteiltes Brot wurde erbost zurückgebracht. Mit dem Hinweis, dass es natürlich nicht frisch ist. Wir haben es alle drei gesehen, dass wir direkt nach der Anlieferung das Brot geteilt haben und so, wie du das auch in deinem schönen Papier machst, einfach verpackt haben. Also der Sauerstoffschock hielt sich in Grenzen. Der war vielleicht 15 Sekunden oder so. Aber das war natürlich schon ganz schwierig. Und jetzt werden wir mit Missachtung gestraft. Und
das wusste ich
so ist
gar nicht.
Es. Nee, das ist ganz neu. Also ich will damit nur eins sagen, es macht's ja nicht einfach, diese Sachen ins Regal zu nehmen, um dann einfach zu sagen, klar, jetzt rennen die Leute die Bude ein. Es ist eine ganz hohe erstmal Informationsflut notwendig, was du auch beschrieben hast. Deine Mitarbeiter müssen einfach Rede und Antwort stehen und so muss das hier genauso passieren, dass man sich sozusagen damit auseinandersetzt, dem Kunden eine freie Wahl lässt, seinen Geschmack geltend zu machen und Punkt. Mehr gibt's dazu nichts zu sagen. So. Also, was ich damit unterschreiben will, ist, du hast es mit dem Geld mit der Schubkarre bezeichnet. Da steckt auch ungleich mehr Arbeit drin, es an den Kunden zu bringen, beziehungsweise es überhaupt erstmal zu machen, bevor wir überhaupt über eine Schubkarre nachdenken können.
Also, du musst es wollen.
Back dir deine Schubkarre doch selber.
Genau, ich back mir.
Ja. Du musst es wollen, auch in jedweder Hinsicht, auch der Gastronom muss es wollen. Und das sage ich auch immer. Und da gibt's welche, die wollen das unbedingt. Und dann gibt's welche, die wollen das nicht. Bei mir kriegt jeder das Gleiche. Ich mache also auch für die Sterne-Gastronomie hier keine Extrabrote. Extrawürste gibt's nicht, weil das schaffen wir auch gar nicht.
Bist du schon mal nach Extrawürsten angesprochen?
Sehr oft. Und dann ist es nicht mein Kunde. Ja. Also ja, und das sage ich jetzt nicht mit Stolz, also nicht falsch verstehen. Aber wir beliefern in Spanien seit Jahren das El Salat del Can Roca. Das ist ja mehrfach das beste Restaurant der Welt gewesen. Und auch die kriegen das Klassikbrot, so wie ich es hier mache. Und kriegen keine Extrawürste. Ist es natürlich, wie bei der Flasche,